Ja, guten Morgen. So schön hier zu sein. Ich freue mich total, bei euch sein zu dürfen heute. Ganz, ganz herzlich willkommen auch unserem Stream. Schön, dass du eingeschalten hast. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich und freue mich, dass auch du da bist. Ja, wir befinden uns in dieser Warum-Reihe, kurz unterbrochen von der Konferenz. Und es geht weiter heute mit Warum Ehe? Und ich hatte schon ein richtig schönes Erlebnis. Nach dem ersten Gottesdienst kam eine Frau auf mich zu und die hatte sich sehr überlegt, ob sie heute überhaupt in Gottesdienst gehen sollte. Sie war eigentlich sauer auf ihren Ehemann, es war 30. Hochzeitstag heute und sie kam und hat die Predigt gehört über Warum Ehe. Und sie ist nach Hause gegangen und hat gesagt, ich werde jetzt nicht mit meinem Mann schimpfen und wir haben noch für ihre Ehe gebetet und sie gesegnet. Und ja, das war schon so ein schönes Erlebnis einfach. Und ich möchte jetzt diese Predigt noch unter Gottes Segen stellen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Ich danke dir dafür, dass wir ja offene Ohren haben dürfen, geistliche Ohren, die hören, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du meine Lippen, mein Herz, meinen Mund salbst, dass ich das sage, was dir auf dem Herzen ist und das weglasse, was nicht so gut ist. Danke, Jesus. Wir haben dich so lieb und wir bitten dich, dass dein Wort durchschlägt und eine Kraft hat, ja, wie sie wirklich zu finden ist in deinem Heiligen Geist, dass du salbst. Halleluja. Amen. Okay, warum Ehe? Die Bibel fängt ja mit der Schöpfung an. Und direkt ganz am Anfang finden wir eine Hochzeit, eine Eheschließung. Gleich im ersten Buch Mose 1 ist eine Hochzeit, eine Eheschließung. Und die Bibel endet tatsächlich auch in der Offenbarung mit einer Hochzeit. Sie fängt an mit der Hochzeit der ersten Menschen, dem ersten Adam und seiner Eva, und endet mit der Hochzeit des zweiten Adams, Jesus Christus und seiner Braut, der Gemeinde. So, die ganze Bibel ist eingeschlossen von zwei Hochzeiten. Ich finde, das adelt die Ehe, das adelt Hochzeit, das adelt den Bund, den Gott mit uns schließt. Und wisst ihr oder weißt du, welches das erste öffentliche Wunder von Jesus war? Jesus hat das erste öffentliche Wunder einem Brautpaar geschenkt. Es war ein Hochzeitspaar. Es war ganz peinlich, ihnen war der Wein ausgegangen und Jesus hat sie herausgerettet, hat ihnen aus der Patsche geholfen, indem er Wasser zu Wein verwandelt hat und sie dann wieder Wein hatten. So, die Bibel fängt an mit einer Hochzeit, hört auf mit einer Hochzeit und das erste Wunder von Jesus ist eine Hochzeit. Krass. Gott liebt Ehe. Und Gott wertschätzt Ehe. Er ist unser Schöpfer und er ist der Erfinder von Ehe. Und wir wollen uns jetzt in dieser Warum-Serie mal ein bisschen so ein paar Warums der Ehe anschauen. Eine Eheschließung ist ja ein öffentliches, großes Ja zu deinem Partner. Und viele Paare meinen ja heute auch, ohne dieses öffentliche, vertragliche Ja auszukommen. Und ja, man kann das ja auch verstehen, oder? Es gibt so ganz treue Lebenspartnerschaften, die ohne das Standesamt ausgekommen sind, die bis an ihr Lebensende zusammenbleiben und sich treu sind. Und es gibt Ehen, die waren beim Standesamt, die hatten eine bombastische Hochzeit mit riesem Kleid und ich weiß nicht, wie viele Euros dafür ausgegeben wurden. Und ein paar Jahre später ist sie wieder geschieden. Oder ist es schon die dritte Scheidung? So, wer war dann am Ende mehr verheiratet? Derjenige, der in einer Lebenspartnerschaft treu bis an sein Lebensende war? Oder der immer wieder geheiratet hat und sich immer wieder hat scheiden lassen? Das sind so Fragen, die dürfen wir uns stellen. Aber das macht die Ehe in Gottes Augen nicht weniger wertvoll und macht sie auch nicht belanglos oder beliebig. Denn Gott ist ein Gott, der Bünde liebt. Er ist ein ganz verlässlicher Bündnispartner und er liebt Bünde. Er liebt es, Bünde zu schließen und wenn Bünde geschlossen werden. Und ja, ich habe euch mal so ein paar Interviews, ein paar Statements mitgebracht von Leuten hier aus der Church. Manche werde ich euch vorlesen und manche haben wir auf Video. Und wir schauen uns jetzt als erstes mal die Videos an, die stehen unter dem Motto, unter Ehe stelle ich mir vor oder wenn ich an Ehe denke, denke ich oder Ehe ist für mich.
Also ich freue mich, wenn ich verheiratet bin, weil ich dann Kinder bekomme, weil ich freue mich auf meine Kinder dann, weil Kinder sind süß, ja.
Ich will heiraten, weil ich dann einen Mann habe, dass ich Kinder bekomme, dann kann ich mich um Kinder kümmern, weil ich mag es nicht ohne Kinder, wenn ich groß bin und deswegen will ich Kinder haben und dann kümmere ich mich um die und wenn die, dann hole ich sie auch bei der Schule ab, wenn sie fertig sind oder wenn sie krank ist, kümmere ich mich um sie.
Ehe ist das Schönste, was es gibt und ich kann mir nicht vorstellen ohne meinen Mann.
Zusammen Reich Gottes bauen. Zusammen besser Reich Gottes bauen als alleine. Ja. Ich glaube, das ist so mein Main Point.
Ich denke an Liebe.
Also wenn ich an das Wort Ehe denke, dann fällt mir immer ein, was ein Pastor mal gesagt hat, nämlich Ehe bedeutet, da ist ein riesiger Egoist und noch ein riesiger Egoist und in der Mitte braucht es den Herrn, das Haar, damit das irgendwie funktioniert. Und ich erlebe Ehe als etwas, dass man da wirklich so einen besten Freund hat, mit dem man durch dick und dünn geht, den man irgendwann so gut kennt und genau weiß oder sehr gut weiß, wie er tickt und auch was ihn auf die Palme bringt und mit dem es so schön ist, Zeit zu verbringen. Und manchmal ist es so anstrengend, manchmal kommen so anstrengende Phasen und man ist so genervt voneinander. Und da ist es immer gut und hilfreich, wenn man sich darin übt, zu vergeben, wenn man sich darin übt, auch Entschuldigung zu sagen. Und wenn man immer wieder auch durch den Herrn gemeinsam dann einfach zueinander findet und wieder besser voranschreitet.
To me, marriage is a partnership between two people to be there in the good times and the bad times. It doesn't matter if you're traveling through Europe, having fun on holiday, or being by your partner when they're sick. It's a promise to always be there.
Yeah, very much so. You know, enjoying the good times and making it through the tough times. And that sometimes means having some more difficult discussions. But the point is, you always want to restore the relationship. And that's what marriage is about.
Ehe ist, was verbietet ist. Das heißt, zwei Menschen kommen zusammen, die unterschiedlich sind, die unterschiedlich denken, unterschiedlich die Welt sehen, unterschiedlich sich ankleiden, unterschiedlich das Haus herrichten. Also, die sind so unterschiedlich, aber durch die Ehe werden sie zu einer Person. Und mit Jesus wird diese Ehe noch befestigt. Und wenn beide auf Jesus schauen, dann erreicht die Ehe eine andere Dimension, als wenn jeder auf sich schaut oder auf den Kodex von Ehe, wie das eigentlich in der Welt heute definiert wird.
Ja, ich sehe mich in den Augen meines Mannes und ich brauche ja manchmal nichts zu sagen, er weiß schon, was ich empfinde, was ich führe und ja, und wenn alles schief geht, dann ist Jesus immer noch da und Jesus hilft mir, ihm immer wieder zu vergeben, weil wir sind zusammen, weil Gott uns zusammengeführt hat und es hat einen Sinn und egal was passiert, ich sage mir ja immer, Gott weiß warum, das ist mein Mann, er wollte das so haben, ich muss einfach seinen Weg folgen.
Ich habe noch ein paar Statements zum Vorlesen, aber danke euch allen, die ihr bereit wart, hier mit zu predigen. Bei der nächsten Predigt suche ich mir andere Opfer aus. Also, wenn ich an Ehe denke, ja, dann denke ich an Hochzeit. Ehe ist besser als mehrere Partner. Das ist erwiesen. Und Ehe ist auch Ehe ohne Kinder, sagt Kili, unser ehemaliger FSJler. Ehe ist der sichere Raum für gegenseitiges Schleifen und gegenseitiges Tragen. Raum für die tiefste Freundschaft und die engste Bindung. Ein Platz, an dem man sein darf, wer man ist. Aber nicht bleiben muss, wie man ist. Ehe ist das Abbild auf Christus und die Gemeinde von Mara und Tobi. Caleb sagt, bei Ehe denke ich an Liebe, an Verheiratetsein, an einen Ring und an Zusammensein. Sarah Heilom sagt, ich freue mich auf die Hochzeit, auf die Torte, auf das Kleid, auf die Schminke, auf die Feier und ich hoffe, es ist eine ganz leckere Torte. Moi sagt, Ehe ist ein Zuhause und eine schöne Ehe ist auch ein schönes Zuhause, auch für die Kinder. Gail haben wir schon gehabt und Johann hatten wir auch. Soll ich euch das nochmal übersetzen, was sie gesagt haben, oder ihr habt das gut verstanden? Okay, das hatten wir alles. Dann noch die Julie sagt, Ehe ist Freundschaft und ein Teamsein. Genau, und das hatten wir alles im Film. Und der Prinz sagt uns noch, Ehe ist die Entscheidung, die man trifft für einen Partner, die fest bleibt, in guten und schlechten Zeiten für ihn da zu sein und durch die Ehe in der Tiefe zu Jesus Herz zu wachsen. Und jemand Bestimmtes sagt, Ehe ist für mich das Schönste auf der Welt. Heimat, Geborgenheit, Sicherheit, geliebt werden, lieben, nicht alleine auf der Welt zu sein. Danke, mein Schatz. Okay, jetzt haben wir ja viele wunderschöne Statements über Ehe gehört, aber wir haben auch herausgehört, dass Ehe manchmal anstrengend sein kann und auch nerven kann und Nerven aufreiben kann. Und jemand meinte, es kann einen auf die Palme bringen, ja? Und ich denke manchmal, also seit Loriot wissen wir das ja eigentlich auch, dass Männer und Frauen eigentlich gar nicht zusammenpassen, ja? Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel das Gehirn von Männern und Frauen anschauen, ich habe hier ein Bild für euch dabei. Also ratet mal, welches das männliche und welches das weibliche Gehirn darstellt. Ich glaube, das ist nicht so schwer zu erraten. Links finden wir das männliche Gehirn und rechts das weibliche Gehirn. Wenn ich das darf, dann verlinke ich euch auch noch einen sehr, sehr witzigen Film dazu. Da stellt jemand auch eben männliches und weibliches Gehirn dar und er redet davon, dass das männliche Gehirn unterteilt ist in lauter Boxen. Und für alles gibt es eine Box. Und das Wichtigste ist, wenn man zum Beispiel eine Box rausnimmt und über den Gegenstand diskutiert oder philosophiert oder mit seiner Frau darüber redet, dass man nur über den Gegenstand in dieser Box redet und dann stellt man sie wieder zurück und passt höllisch auf, dass sie keine andere Box berührt, mit keinen anderen Inhalten. Und bei der Frau ist es genau umgekehrt, da ist alles zusammen, alles läuft ineinander und alles ist gespeichert und wird umsorgt von dieser Emotion. Deshalb bleibt alles so fest im Gedächtnis. Es ist ein sehr lustiges Video. Vielleicht verlinken wir euch das. Auf jeden Fall sind Männer und Frauen ziemlich unterschiedlich. Ich durfte das feststellen, zum Beispiel in der Geburt unseres ersten Kindes. Ich weiß, dass ein Schnupfen für Männer wirklich richtig, richtig schlimm ist. Aber ich möchte euch sagen, Geburtswehen sind noch ein Ticken schlimmer. Und ich war sehr überrascht, wie schlimm die waren. Und weil es war ja mein erstes Kind und ich hatte mich so auf die Geburt gefreut und ich saß da, oh yes, yes, jetzt kriege ich endlich mein Kind. Und plötzlich so, oh Gott, ich kriege ein Kind. Es war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Und mein Mann, der fand den Screen vom Wehenschreiber da sehr interessant, also den Monitor. Und ich war so, oh, tut das weh. Und er so, die war doch gar nicht so schlimm. Und ich war so, hallo, ich bin eine Frau aus Fleisch und Blut. Ich leide hier ganz entsetzlich und du guckst auf irgend so eine komische Linie und sagst, die war nicht so schlimm. So unterschiedlich sind Männer und Frauen. Und wir könnten sagen, eigentlich passen wir nicht so recht zusammen, ja? Wenn David in eine Gemeinde kommt, dann interessieren ihn schon so ein bisschen die Zahl, so wie viele Leute das sind. So, ne? Und ich, wenn ich in eine Gemeinde komme, ist mir eigentlich recht egal, ob die groß oder klein ist. Für mich ist einfach nur wichtig, dass die Leute richtig herzlich und liebevoll und nett und warm sind. Ja? Und wenn da so ein riesen Church ist und so ein Welcomer da mit so einem professionellen, kühlen Lächeln steht, dann mag ich die Gemeinde nicht. Und wenn es so eine kleine Gemeinde ist und man wird so warm, hallo, empfangen, dann liebe ich die Gemeinde. So, Männer und Frauen sind ein bisschen unterschiedlich. Genau. Und Gott, er hat sich ja was dabei gedacht. Er hat ja nicht gedacht, ihr passt nicht zusammen, sondern er hat gedacht, ihr ergänzt euch wunderbar. Ich mache euch so unterschiedlich, damit ihr euch ergänzt. Dass das, was der eine nicht hat, der andere hat. Und das, was der andere nicht hat, der eine hat. Und deshalb gucken wir uns jetzt mal den Bibeltext dazu an in Mose. Genau. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. So, Gott schafft den Menschen in seinem Bild und er schafft nicht einen Mann oder eine Frau in seinem Bild, sondern er schafft männlich und weiblich gemeinsam in seinem Bild. Mann und Frau zusammen sind das Spiegelbild auf Gott. Das heißt doch, dass Gott in sich männliche und weibliche Eigenschaften vereint. Er hat, wie man heute sagen würde, männliche und weibliche Anteile. Das finden wir auch die ganze Bibel hindurch. Wir finden es im Vater unser. Er ist unser Vater. In der Geschichte vom verlorenen Sohn. Er ist unser Vater. Wir dürfen ihn aber, lieber Vater, Papa auf Hebräisch nennen. Er ist unser Vater. Aber er sagt auch, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. In Jesaja 66, Vers 13. Oder in Matthäus 23, Vers 37 sagt er, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. So, er zeigt sich männlich und weiblich. Und wir sind in seinem Bilde erschaffen und Gott ist das Leben. Gott hat dem Menschen den Atem des Lebens, das lesen wir im zweiten Text dann, eingehaucht in seine Nase und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott ist Leben in sich selbst. Er hat uns Leben gegeben, aber er ist das Leben. Und eben bei diesen Kindervideos, ich fand das so süß, ich habe überlegt, ob ich euch das überhaupt zeigen darf, weil Kinderlosigkeit ja so ein Riesenschmerz ist und wenn die Kinder da so an Ehe denken, dass sie gleich an ihre Mäuse, an ihre Kinder denken. Aber ich finde es so schön. Gott sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Für Kinder ist es gar keine Frage, dass sie wieder Kinder haben wollen. Kleine Mädchen, auch kleine Jungs, spielen so gerne mit Puppen. Warum? Weil das in den Menschen hineingelegt ist. Und für viele Kinder ist es überhaupt keine Frage, dass man erst mal heiratet und danach Kinder bekommt, selbst wenn sie überhaupt nicht christlich sozialisiert worden sind. Ist interessant, oder? Und Mann und Frau nur zusammen können neues Leben generieren. So, das heißt, nur Mann und Frau zusammen, ein Mann und eine Frau können zusammen neues Leben spenden. Und da kann sich die Welt auf den Kopf stellen, sie kann sich querstellen mit einem E oder mit mehreren Es, ist mir völlig egal, aber wir brauchen immer noch eine Ei- und eine Samenzelle, damit neues Leben entstehen kann. Sind wir uns einig? Hier sehen wir das ganz genau. Ein Mann und eine Frau. Form follows function und die beiden passen perfekt ineinander. Mann und Frau zusammen. Perfekt und können neues Leben generieren. Schauen wir uns hier zwei andere Bilder an. Passt nicht so recht, passt auch nicht so recht. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Okay, wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Wir können wieder Leben spenden. Es ist unser Auftrag, seid fruchtbar und mehret euch. Das bedeutet ja auf gut Deutsch, habt Sex. Jetzt ist das natürlich so, dass in der heutigen Zeit Sex oft so für Leute so, ja, als irgendwie was Seltsames dargestellt wird. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, boah, das ist heilig, das ist das Beste, das ist genial, das ist Gottes Idee, sondern viele denken, boah, das ist schmutzig oder so. Aber die Bibel, die redet da ganz anders drüber. Für die Bibel ist es was ganz Schönes und was ganz Natürliches und was total Sinnvolles, die körperliche Intimität. Und die hat auch in der Bibel geistliche Dimensionen. Damals in der Antike, als Paulus gelebt hat, da hat man den Körper eher als abgewertet. Da gab es viele Ismen, also viele Philosophien. Und die haben eigentlich Askese als Weg zur Erlösung verstanden. Da wurde der Körper abgewertet. Und jetzt könnte man auch sagen, okay, Paulus, wenn er seine moralischen Sexualethiken oder weiß ich was aufstellt, dann würde er das vielleicht eher abwerten, den Körper oder die Körperlichkeit oder so weiter. Aber genau das Gegenteil macht er. Er wertet den Körper auf. Er stellt den Körper in eine geistliche Dimension. Wir lesen in 1. Korinther 6, Vers 19. Oder habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat? Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Ja, es ist Gottesdienst. Wenn ein Mann und eine Frau unter Gottes Gesetz in einer Ehe zusammenkommen und das tun, was Ehepartner tun, dann ist es Gottesdienst. Ein puritanischer Prediger William Perkins bestand darauf, dass Sex genauso geistlich sei wie die Predigt. Ja, sagt er, die Handlungen des Ehestandes sind rein und geistlich und was immer nach den Gesetzen Gottes geschieht, obwohl es vom Körper gewirkt wird, ist dennoch geheiligt. Das habe ich aus dem Buch Liebe deinen Körper, ein ganz tolles Buch, was ich euch später vorstelle, von Nancy R. Percy. Das Hohelied von Salomo, das wird gar nicht richtig übersetzt, weil das so eigentlich hocherotische Literatur ist, dass das sehr, sehr verhalten nur übersetzt wird. Und ich habe es schon immer als genauso geistlich eigentlich angesehen, mich für meinen Mann schön zu machen, wie für ihn zu beten. Wir sind uns da nicht ganz einig. Ich sag immer, wenn ich für dich faste, ist das geistlicher, als wenn ich mich für dich schminke. Aber worüber wir uns einig sind, also er findet es geistlicher, wenn ich mich für ihn schminke. Aber worüber wir uns einig sind, ist, dass beides geistliche Dimension hat. Und wir ehren unseren Partner oder unsere Partnerin, wir ehren unsere Ehe, indem wir uns nicht gehen lassen, sondern indem wir uns auch dort für den anderen schön machen und uns hier auch präventiv bewegen. In 1. Korinther 7, Vers 3 bis 4 steht dazu, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen, sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Jetzt kann man mit solchen Stellen immer Schindluder betreiben, ne? Und dann sagt, du musst hier, ne? Das steht ja in der Bibel. Eheliche Pflichterfüllung hieß das früher. Aber es geht nicht darum, dass man den anderen sich zu Willen macht oder dem anderen zu Willen zu sein, sondern ich will und er will auch, weil wir uns gegenseitig geschenkt haben. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Und wenn wir sagen, ach, heute bin ich zu müde oder morgen ist er zu gestresst und übermorgen ist er die ganze Nacht noch, kommt er viel zu spät nach Hause und übertrübermorgen liegt dann ein Kind bei uns im Bett und danach die Nacht sind es gleich drei Kinder und so weiter, dann machen wir etwas falsch. So, es ist gut, dass wir da sagen, es hat eine geistliche Dimension und eine Ehe lebt auch davon, dass man die Ehe lebt. Und Wir haben das zum Beispiel mal erlebt, als wir wirklich unter massiven okkulten Angriffen waren, dass wir immer, wenn wir zusammenkommen wollten, hatte ein bestimmtes Kind von uns die furchtbarsten Albträume und wir mussten es dann ins Bett nehmen. So, das waren richtig geistliche Angriffe, die das verhindern wollten. Nur so, zu diesem Thema. Ja, also, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und jetzt schauen wir uns noch den anderen Text an, 1. Mose 2, ab Vers 7. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe oder eine Gefährtin machen, die ihm entspricht, die zu ihm passt. Und der Mensch gab einem jedem Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von den Menschen nahm, und brachte sie zu ihm. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Ja, was für eine Freude. Plötzlich hat er eine, die zu ihm passt. Also, entgegen unserer Befürchtung vom Anfang, dass Frauen und Männer nicht zusammenpassen, hier das Wort Gottes, endlich eine, die zu mir passt. Und wir finden hier auch die Reihenfolge, die Gott, der Schöpfer, in dieser Inbetriebnahme des Menschen, sage ich jetzt mal, in der Bedienungsleitung festgelegt hat, wie eine Eheschließung, wie ein Bund vonstatten gehen soll. Wir schlagen nochmal auf, und zwar Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Das heißt, er wird seine Herkunftsfamilie verlassen. Da ist nichts mit zu Hause wohnen und ich habe schon eine eheähnliche Beziehung. No, no. Sondern er wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Das ist Eheschließung. Ist nicht irgendeine Frau aus Tausenden von Frauen und mit der ist er halt gerade mal zufällig zusammen und das nennt man dann Ehe, sondern er wird seiner Frau anhangen. Da ist ein Zusammenschluss seiner, nicht einer Frau, sondern seiner Frau. Das heißt, hier wird eine Ehe, ein Bund geschlossen. Wir gehören einander. Wir sind zusammengehörig. Wir sind angehörig. Wir sind Angehörige. Da klingt schon das Wort mit, da wird noch eine Familie dazu gewonnen. So, also verlassen, heiraten und sie werden sein ein Fleisch. Danach Sex. Gott hat eine ganz eindeutige Reihenfolge festgelegt. Und wir können uns auf den Kopf stellen, aber das ist die Bedienungsanleitung, wie der Mensch gut funktioniert. Und das ist wissenschaftlich 100.000 Mal erwiesen, dass es nicht gut ist, wenn man vorher viele wechselnde Partnerschaften hat oder wenn man vorher alles Mögliche macht, weil da immer Bindungshormone freigesetzt werden, die dann in der Ehe, und fast jeder möchte wohl heiraten, wie wir an den süßen Mäusen da gesehen haben, die dann in der Ehe einfach eine Belastung sind, ja, die als Altlasten dann mitgetragen werden. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Was bedeutet das noch? Wir sind dazu geschaffen, nicht alleine zu sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, hat Gott festgestellt. Und es ist nicht gut, dass der Mensch zum Beispiel auch in der Ehe alleine ist. Das kann ja auch sein, dass er sich so einsam fühlt, so unverstanden fühlt. Die Ehe ist nicht die Allheillösung und das Allheilmittel für Einsamkeit. Gerade in einer Ehe sind manche Leute unglaublich einsam, wenn es da nicht richtig funktioniert. Und Singles können ein wundervolles Sozialleben haben. Das heißt nicht, dass man als Single alleine sein muss, sondern man hat vielleicht wunderbare, tiefe Freundschaften. Man fühlt sich von Gott unglaublich ausgefüllt und geliebt. Ich weiß noch, wo ich 17 war, habe ich Gottes Liebe so krass erlebt, dass ich dachte, das kann mir ja kein Mann jemals geben. Ich will überhaupt gar nicht heiraten. Ich will nur Jesus haben, weil die Liebe so überwältigend war. So, wir können als Single ein ausgefülltes Leben haben. Paulus steht dafür und sagt, ich wünschte, alle wären wie ich und alle wären Singles. Also das Singletum wird in der Bibel jetzt überhaupt nicht verteufelt. Es wird schon gesagt, dass es auch Sekten gibt, die ihren Priestern verbieten werden zu heiraten. Also es ist nicht die Norm, es ist nicht das Beste, es ist nicht das, was Gott vorgesehen hat. Was Gott wirklich vorgesehen hat, ist die Ehe. Das sehen wir am Anfang der Bibel. Und das sehen wir auch, da, dass die Ehe so geadelt wird, dass es ein Bild auf Christus und die Gemeinde ist. Also, sie ist, warum Ehe? Sie ist dazu da, nicht alleine zu sein, für Freundschaft und Gemeinschaft. Und Freundschaft und Gemeinschaft zeigt sich auch in Gott selber. Wir sind in seinem Bilde geschaffen. Er ist drei, aber doch eins. Er ist eins, aber doch drei. Er hat in sich selbst Gemeinschaft. Er sagt, lasset uns Menschen machen. Er spricht mit sich selbst. Das ist kein Selbstgespräch, sondern Kommunikation zwischen dem Gegenüber, das Gott in sich selber hat. Er ist der Logos. Und er ist das Wort. Das bedeutet, Freundschaft, Gemeinschaft zeigt sich darin, dass wir miteinander kommunizieren. Und da unterscheiden wir uns vom Tier. Er sagt nicht, der Delfin, der auch miteinander kommunizieren kann, oder der Schimpanse ist in seinem Bild geschaffen, sondern wir als Menschen sind in seinem Bild geschaffen. Weil er hat uns die Buchstaben, die Worte gegeben, dass wir uns wirklich miteinander reden können. Und wir sind in seinem Bilde geschaffen. Er hat uns sein schriftliches Wort gegeben. Wir können uns wunderschöne Briefe schreiben, Karten schreiben und so weiter. Es gibt, wir machen gerade im Kids Club Thema Vögel und das ist hochinteressant. Es gibt ja Brieftauben, ja, die schicken, die versenden ja Briefe, kann man mit Tauben versenden. Aber ich habe noch nie eine Taube gesehen, die einen Brief geschrieben hat. Also Tiere haben schon viel mit uns gemeinsam und doch sind sie Tiere und wir sind Menschen. Genau. Ja, wir reden und sind somit auch ein Spiegelbild auf Gott. Und Worte haben innerhalb und außerhalb der Ehe unglaubliche Macht. Wir können mit Worten, Worte entscheiden oft eine Ehe, würde ich mal sagen. Wie viele Ehen gehen an mangelnder oder destruktiver Kommunikation, permanent negativer Kommunikation tatsächlich kaputt? Worte können aufbauen und ermutigen und stärken und verbinden und heilen und auch wie Balsam sein. Aber Worte können auch schmerzen und zerstören, jemanden klein machen und immer kleiner und schier unheilbare Verletzungen verursachen. Im Jakobusbrief finden wir dazu ein Bild, und zwar das Bild der Zunge, die einem Feuer gleicht. Und ich weiß nicht, ich habe euch das jetzt mal plastisch mitgebracht. Hier ist mein Joggingweg in Frankreich, den ich so geliebt habe. Und das war immer mein Joggingweg zum Meer runter. Und ich habe es geliebt, dort zu joggen. Das war weiß, der Weg war so weiß und die Bäume wunderschön grün und der blaue Himmel. Und ich habe das als eine richtige Gnade empfunden, da joggen zu dürfen. Aber seit einigen Jahren vermeide ich diesen Teil des Weges und fahre mit dem Auto direkt zum Meer. Warum? Es tobte ein unglaubliches Feuer in dieser Region und hat alles niedergebrannt. Und jetzt könnt ihr den gleichen Weg sehen, wie er jetzt aussieht, beziehungsweise langsam erholt er sich schon. Aber so und die anderen Bilder, so sieht es jetzt aus nach dem Feuer. Und das ist ein Bild darauf, was Worte anrichten können, auch innerhalb einer Ehe. Und diese schwarzen Bäume und diese kahlen, leblosen Äste, wie trostlos sehen die aus. Und da mag die Sonne ihr Bestes geben und der Himmel blau scheinen, da gehe ich nicht joggen, weil das deprimiert mich total. Und deshalb ist es so, so gut, wenn wir auch innerhalb der Ehe unsere Zunge mit Bedacht einsetzen und vorsichtig miteinander umgehen. Und es gibt viele gute Ratgeber, wie Kommunikation in der Ehe gelingen kann. Ich habe euch noch ein Gedicht von meiner Lieblingsdichterin mitgebracht. Sagt genau das Gleiche eigentlich. Das eigene Wort, unaufhaltsam heißt das Gedicht. Das eigene Wort, wer holt es zurück? Das lebendige, eben noch ungesprochene Wort. Wo das Wort vorbeifliegt, verdorren die Gräser, werden die Blätter gelb, fällt Schnee. Ein Vogel käme dir wieder, nicht dein Wort, das eben noch Ungesagte in deinen Mund. Du schickst andere Worte hinterdrein, Worte mit bunten, weichen Federn. Das Wort ist schneller, das schwarze Wort, es kommt immer an, es hört nicht auf, anzukommen. Besser ein Messer als ein Wort. Ein Messer kann stumpf sein. Ein Messer trifft oft am Herzen vorbei. Nicht das Wort. Am Ende ist das Wort immer. Am Ende das Wort. Und wir als Christen haben dazu ein wunderbares Mittel. Wir haben den Anschluss an unseren Herrn. Das heißt, wir haben ganz bestimmte Worte, die wir auch wählen dürfen. Wir dürfen für unseren Partner beten. Wir sind nicht alleine. Eben hat die Hedi das schon in ihrer im Video gesagt. Wir haben einen und eine und den Herrn. Hier haben wir ein Kreuz. Wir sind nicht alleine, sondern wir haben unseren Herrn. Und wir dürfen im Gebet unseren Ehepartner segnen. Und die Sarah Engel hat am Freitag erzählt, wie sie für ihren Partner, für ihren Mann Andi gebetet hat. Und während sie betete für ihren Mann, hat sie gespürt, wie ihr Rücken ganz warm wurde, ganz heiß wurde, als ob da eine heiße Hand liegen würde. Und sie meinte, nein, das war nicht mein Rucksack, der da auf meinem Rücken war beim Fahrradfahren, sondern sie hat gespürt, wie Gott das segnet, wenn sie für ihren Mann betet. Und meinte, sie fühlte sich so mitten im Willen Gottes, dass sie für ihren Mann gebetet hat. Und wenn ich für meinen Partner bete, dann wächst meine Liebe zu ihm. Und dann kann ich plötzlich all das Gute sehen. Und ganz konkret, ich höre auf, all das, was mich stört, zu fokussieren. Und plötzlich merke ich, was ihn vielleicht an mir stören könnte. Und ich werde ganz schuldbewusst über meine eigenen Fehler. Und seine Gegenwart, Gottes Gegenwart, die Gegenwart des Herrn, lässt mich dankbar werden. Und die Bibel nennt das auf den Geist säen. Und der Lohn davon sind die Früchte des Geistes. Wir werden erfüllt mit Liebe, wir werden erfüllt mit Freude, wir werden erfüllt mit Freundlichkeit und mit Geduld und mit Sanftmut. All das, was wir in einer Ehe brauchen. Und manchmal empfinge ich dann Worte für meinen Mann, prophetische Worte, Bilder, irgendwelche anderen Worte. Und ich kann ihn damit aufbauen und umarmen und stärken. So, Gebet füreinander ist so ein toller Zement, der unser Lebenshaus, das sieht ja ein bisschen aus wie so ein Dach, wie so ein Haus, die Steine kittet und uns in Liebe verbindet. Liebe ist, wenn wir für den anderen beten. Liebe ist gleich Gebet. Und im Gebet empfangen wir Liebe für den anderen. Das heißt, Gebet ist gleich Liebe. Und da sind wir bei dem nächsten Punkt. Warum Ehe? Ehe, da fokussieren wir das H. Ehe bedeutet auch, dass wir eine geistliche Einheit sind. So im Paradies waren die Adam und Eva nicht alleine, sondern da war Gott der Dritte im Bunde. Er war im Garten und wandelte im Garten und sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Und es ist so, so, so schön, wenn wir nicht nur eine seelische Gemeinschaft sind, eine körperliche Gemeinschaft sind, sondern da ist ein Loch tief in uns drin. Das kann der Partner gar nicht füllen. Das kann der Partner nicht füllen. Das kann niemand füllen. Das kann nur Gott alleine füllen. Und das nennt sich Geist, unser Geist. Unser Geist muss mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Und es ist so schön, wenn wir da auch geistlich übereinstimmen. So, es ist schön, wenn zwei Christen sich treffen. Aber nicht nur, weil sie Christen sind, passen sie auch geistlich perfekt überein. Ich weiß noch, als ich mich in meinen Mann verliebt habe, da habe ich mich auch in die Art und Weise verliebt, wie er betete. Weil er betete total kräftig, oh, dass der Heilige Geist am Abend wirkt im Gottesdienst und dass Menschen Gottes Liebe erkennen. Und gleichzeitig hat er noch für die Sonne gedankt, wie schön sie alles macht. Und ich mochte das, wie bei ihm das Geistliche und das Natürliche natürlich übernatürlich so zusammenflossen. Er verliebte sich auch in meine Art zu predigen auf der Straße. Und ja, so hatten wir einfach schon, bevor wir zusammenkamen, eine geistliche Übereinstimmung. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten in ihrer Mitte. Und wir hatten früher mal die kleinste Kirche der Welt. Das war diese Smart-Kampagne bei Pro Christ. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, mit so kleinen orangenen Smarts. Und wir waren damals in der Jugendallianz auch mit den netten Poolern unterwegs, haben Schuleinsätze gemacht. Ich weiß noch, wie ich mit Raphael Tanner damals in diesem Smart rumfuhr. Aber wir sind eigentlich als kleinste Kirche der Welt, sind wir, das Ehepaar ist die kleinste Kirche der Welt. Und da liegt so viel Power drin, wenn wir wirklich diesen Herrn im Mittelpunkt haben und ja, und zusammen beten, zusammen Andacht machen und zusammen einfach Gott feiern, ihm die Ehre geben, für unsere Kinder beten und uns gegenseitig segnen. Wir haben uns verlobt auch mit Abendmahl. Mir war das so wichtig. Abendmahl ist ja der neue Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, mit seiner Braut. Und es ist eigentlich auch so ein Verlobungsmahl, weil er sagt, er wird Wein erst wieder trinken von der Frucht des Weinstocks, wenn wir im Himmel zusammen die Hochzeit feiern, als seine Braut mit ihm, unserem Bräutigam. Und so haben wir uns verlobt, sozusagen mit der Verlobung auch von der Braut Christi und seiner Gemeinde. Also sehr symbolträchtig. Ich mochte das total. Genau. Und er zeigt sich immer wieder, dass er der Dritte im Bunde ist. Er zeigt sich immer wieder als ein ganz starker Bündnispartner. Wie oft kann er uns in unserer Ehe stärken? Wie oft, ja, ist es sein Heiliger Geist, der uns weiterhilft? Wie oft ist es sein Heiliger Geist, der zeigt, dass da eine geistliche Übereinstimmung ist? Und wir haben so viele Zusagen bekommen. Jetzt zuletzt noch an unserer Silberhochzeit. 25 Jahre waren wir vor ein paar Wochen verheiratet. Und wir haben, ja, ich war so erfüllt davon und ich war so begeistert und so euphorisch. Wow, 25 Jahre, das muss man ja erstmal schaffen. Also ich war so, oh Gott, danke für diese Gnade, dass 25, das ist cool irgendwie. Und genau, und Gott hat es mitgefeiert. Er hat uns zweimal denselben Vers geschenkt. So, er hat uns auch ein Hochzeitsgeschenk gemacht. Er hat uns aus Philipper 1, Vers 6 durch eine Frau aus der Gemeinde, durch meine Freundin Edith und durch eine Frau, das ist meine Gebetspartnerin in Norddeutschland, zweimal denselben Vers geschenkt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Was für ein wunderschönes Geschenk vom dritten Bündnispartner. Er sagt, hey, es ist ein gutes Werk, deine Ehe, sie ist ein gutes Werk, das Gott angefangen hat. Und er möchte dir zusprechen, das, was er angefangen hat, das wird er auch zu Ende bringen. Wie wundervoll, was für eine Zusage. Wenn ich Gott einen Namen geben würde, dann würde ich ihn immer den redenden Gott nennen, weil ich liebe es so, wie er so konkret immer wieder redet. Oder noch so eine Sache, wo sich der Dritte im Bunde so gezeigt hat. Wir hatten unsere Eheringe verloren und schon lange, die waren über Jahre verloren. Und an unserem einem Hochzeitstag habe ich so Wandschränke durchsucht. Und das waren Akten eigentlich und plötzlich finde ich unsere Eheringe wieder am Hochzeitstag. Und es war so ein, hey, ich achte euer Datum, ich ehre euer Datum, ich bin mit dabei, ich liebe eure Ehe und ich schenke euch eure Ringe zurück zu eurem Hochzeitstag. Und ich könnte ganz, ganz, ganz viele solcher Beispiele sagen, wo Gott wirklich mit seinem Heiligen Geist drin war. Also viele, viele Beispiele, wo ich eine Moderation hier vorbereitet habe und David hat genau über das Thema dann gepredigt, wo ich das nicht wusste. Oder wo er mir zu Hause genau den Gedanken geschenkt hat, als ich mal zu Hause war, wo David drüber gepredigt hat. So eine geistliche Einheit, wo er immer wieder bestätigt, er ist in unserer Ehe, er ist da. Und bestimmt kannst du auch lauter solche Geschichten erzählen. Oder einmal abends, ich war so verletzt, ich war so sauer, ich war so traurig, ich war so wund. Ich habe gedacht, wie konnte Gott uns nur zusammen in eine Ehe stecken? Was hat er sich dabei bloß gedacht? Und ich bin wütend eingeschlafen und total verwundet und verletzt. Und in der Nacht habe ich geträumt, dass David mir mit einer anderen Frau, also ich kannte die nicht, die war unbekannt, aber er würde mir fremd gehen. Und es war so ein Albtraum, es war so schrecklich. Es war so schrecklich, es war so furchtbar und ich habe so gelitten, ich habe diese Frau gehasst, ich habe David gehasst, ich war so traurig und als ich am Morgen aufgewacht bin, glaubt ihr, meine Gefühle waren weg, meine Gefühle waren komplett anders. Ich war so dankbar für meinen super lieben, mega treuen, super verlässlichen Mann. Alles, was vorher an Wut da war, war umgesprudelt in Dankbarkeit, in Freude, in Dankbarkeit vor allem, dass er mich erwählt hat und dass ich so einen tollen Mann habe. So, Gott kann manchmal auch richtig so Tacheles mit uns reden. So, willst du das? Nee, also sei mal schön dankbar. Genau, also dann merken wir wieder, wie reich beschenkt wir eigentlich sind mit unserem Partner. Und Ehe und Familie sind in der heutigen Zeit ganz besonders in einer Zerreißprobe. Wir haben Feinde von außen, Feinde von innen. Und es ist logisch, Ehe ist Gott so kostbar, Familie ist Gott unglaublich wertvoll und deshalb greift der Feind sie mit allen Mitteln an. Und so steht eigentlich jede Ehe immer wieder in Feuerproben und es heißt in der Bibel, selbst große Wasser können die Liebe nicht auslöschen. Und doch wissen wir auch von Scheidungen, auch von christlichen Paaren. Und ich nenne ein paar Feinde von innen. Da sind die kleinen Unaufmerksamkeiten und die Lieblosigkeiten des Alltags. Da ist einfach Faulheit und fehlendes Investment von den beiden Partnern oder von einem der Partner. Und Verzweiflung und Resignation macht sich breit. Da sind die Kinder immer im Bett. Man hat keine Ehezeiten. Oder man sieht die Unterschiede nicht als Ergänzung, sondern sie führen zu einem ständigen Machtkampf und zu einem ständigen Manipulieren und zu noch so, ich habe euch hier ein paar M's mitgebracht, zu Mauern, zu Missverständnissen, zu Misstrauen. Es wird ein einziger Mess, viele Mistakes. Ja, Mutlosigkeit macht sich breit. Man sieht nur noch die Makel. Man ergibt sich in Mäkeleien. Und das ganze schöne Ehegebilde wird eher ein Missbild als ein Bild auf Gott. Und dann gibt es die Feinde von außen. Der Zeitgeist, der sagt uns, folge deinem Herzen. Ja, wenn das du hier nicht aushältst, dann such dir halt was anderes. Oder in der Ehe kannst du dich ja sowieso nicht selbst verwirklichen, gell? Also besser mal sein lassen. Oder statt das, was biblisch ist, geben ist seliger als nehmen. Wir wollen einander dienen, einander zugetan sein, füreinander da sein. Nehmen ist seliger als geben. Ich lass mich bedienen. Oder Dritte, die in der Ehe Raum einnehmen, der ihnen gar nicht zusteht. Schwiegereltern oder eine Freundin, die über den Ehemann lästert. Stressoren, keine Zeit, keine Lust. Oder auch der nette Arbeitskollege, der dir so schöne Komplimente macht. Oder die süße Sekretärin, die immer so schön über deine Witze lacht. Es gibt viele Feinde von außen. Und manche Ehe gerät in so einen Teufelskreislauf, wo sich die Frau nicht geliebt fühlt und der Mann fühlt sich nicht respektiert, der Mann fühlt sich verachtet. Das macht, dass er die Frau ja nicht so liebevoll behandelt, wie sie es bräuchte. Und es ist ein einziger Teufelskreislauf. Und die Ehe ja ist voller Lieblosigkeit und Desinteresse. Und die beiden verunehren sich eigentlich und verunehren auch Gott damit. Und dass wir in einen Segenskreislauf wieder reinkommen, dafür muss nur ein Partner sagen, und ich mach's ab heute anders. egal. Vielleicht verdient er es gerade gar nicht, aber ich möchte wieder ihn ganz neu respektieren. Ich möchte ihm Komplimente machen. Ich möchte mich für das Schöne bedanken, für das Gute bedanken. Ich richte meinen Blick, so wie eben auf der Moderation, auf das Süße. Ich bin der Kolibri, der an meinem Partner das Schöne und Süße sucht und nicht wie der Geier, der das Verdorbene sucht und das, was einem nicht gefällt. Oder wenn der Mann anfängt zu sagen, eigentlich hat sie es nicht verdient, aber ich werde sie jetzt so lieben, wie sie es braucht, dann wird sie auch wieder mit Respekt und Wertschätzung antworten. Rosamunde Pilcher, eine romantische Romanautorin, sagt in ihrem Buch Wilder Thymian, die Ehe ist keine Liebesaffäre, auch keine Flitterwochen. Eine Ehe ist ein Job. Ein harter Job, für den beide Partner arbeiten müssen. Wenn es eine gute Ehe ist, dann verändert sie sich, entwickelt sie sich, aber sie wird immer besser. Und für die, die noch nicht verheiratet sind und das ein bisschen unromantisch finden, sage ich euch von einer Jugendpastorin einen anderen Satz dagegen, die sagt, also Ehe ist eine Übernachtungsparty mit meinem besten Freund 24/7. Also nur, dass ihr jetzt nicht denkt, okay, es ist nur Arbeit. Und ich habe euch so Sätze mitgebracht, die gegen den Zeitgeist sind und ich finde das sehr gute Sätze. Was unsere Oma noch wusste, man kann den Partner auch mal scheiße finden und trotzdem 50 Jahre glücklich verheiratet sein. Also der Zeitgeist sagt, weg damit, und die Oma sagt, nein, reparieren, dranbleiben. Oder ich glaube nicht an, sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Ich glaube an, mein bester Freund und ich, für immer chaotisch, manchmal scheiße, aber trotzdem füreinander bestimmt. Genau. Und ich habe euch jetzt noch etwas mitgebracht, was mir ganz wichtig war. Ich habe mir das gestern ausgedacht und dachte, das gebe ich euch jetzt mal weiter. Und zwar haben wir hier oben das H. Hier ist der eine. Und hier ist die eine. Und zusammen leben wir in einer Beziehung. Und jetzt haben wir hier sozusagen einen Buchstaben. Seht ihr den? Das ist auch ein A. Und unser Herr hat ein großes Ja zu jedem der beiden einzelnen Ehepartner. Er hat ein riesiges Ja zu dir und zu mir. Das Ja hat er in seinem Kreuz bewiesen. Er sagt nicht nur, naja, mal gucken, wenn er sonst keinen Fehler mehr macht oder wenn die sich gut benimmt, sondern im Beispiel vom verlorenen Sohn sehen wir, dass das Ja Gottes ein Ja ist, trotz unserer Fehler, trotz unserer Macken, trotz unserer Schwächen und trotz unserer Mängel. Es ist ein großes, barmherziges, allumfassendes, riesiges Ja. Jesus Christus ist das Ja. Hast du den Vers? In ihm, es muss im 2. Korinther 1, Vers 18 und 20 stehen. Auf jeden Fall heißt es dort, dass Jesus das Ja ist und wir in ihm das Amen sprechen. Gott ist mein Zeuge, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der war nicht Ja und Nein, also kein Vielleicht, kein Jein, sondern es war Ja in ihm. Er spricht ein riesiges Ja zum Ehemann und er spricht ein riesiges Ja zur Ehefrau. Und dieses Ja der Annahme Gottes macht, dass wir uns selbst annehmen können in seiner Barmherzigkeit, auch mit all unseren Schwächen und mit all unseren Makeln, und macht, dass wir unser Ja-Wort unserem Ehepartner immer wieder neu unterm Kreuz und durch das Kreuz sagen können. Er sagt zu uns, ja, ich habe dich erwählt. Und dieses große Ja Gottes macht, dass wir uns gegenseitig auch Ja zusprechen können. Und genau dieses barmherzige Ja Gottes. Ja, ich liebe dich, trotz deiner Fehler und Schwächen. Ja, ich will dich, auch wenn du mich wieder verletzt hast. Ich vergebe dir noch einmal. Und du musst mir auch wieder vergeben. Entschuldigung. Dieses Ja Gottes macht uns fähig, Ja zu sagen, immer wieder neu. Und jetzt haben wir hier das J, ich sag mal für Jesus, das H für Herr, jetzt haben wir hier das A von dem Ja und dann haben wir jetzt schon hier die Buchstaben von Yahweh fast fertig, vom Namen Gottes, vom großen Namen Gottes, fehlt uns nur noch das W und das E. Und das ist ein We, ein Wir, ein Wir. Aus den zwei, einer und eine, wird ein Wir unter dem Ja Gottes in Einheit. Ist das nicht schön? Unter seinem Namen stehen wir. Yahweh ist sein Name. Der Herr ist die Mitte unserer Ehe. Unsere Ehe zeigt mit einem Pfeil auf den Herrn zusammen unter seinem Kreuz. Und durch sein Ja können wir zueinander Ja sprechen. Amen. Amen. Okay. Aufhören. Jesus, von ganzem Herzen danke ich dir für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe. Jesus, danke, dass du uns so geliebt hast, dass du dieses große Ja zu uns am Kreuz gesprochen hast. Dieses Ja in Barmherzigkeit, in Liebe, in Treue, in Gerechtigkeit, in Geduld, Herr. Und dieses Ja wollen wir auch immer wieder füreinander haben, Jesus. Das Ja, das den anderen höher achtet als sich selbst. Denn du hast uns höher geachtet. Du warst der Größte und bist unser aller Diener geworden. Und das möchtest du von uns auch, Jesus. Dass die Männer uns lieben, wie du die Gemeinde geliebt hast. Und dass wir uns unseren Männern so unterordnen, wie wir uns dir unterordnen. Jesus, wir danken dir dafür, dass Ehe deine wunderbare Erfindung ist. Und dass du keine christliche Ehe, die dich als ihren Herrn gesetzt hast, im Stich lässt, alleine lässt, in ihren Konflikten und Verletzungen alleine lassen möchtest, sondern du bist der Herr und du hast einen wunderbaren Plan, wie Patience meinte, es hat alles Sinn. Und wenn du uns zusammengefügt hast, dann hast du einen tiefen Sinn dahinter und hilfst uns aus unseren Schwierigkeiten hinaus, dass aus Ehe-Teufelskreisen wieder Ehe-Segenskreise werden, die dich ehren und die in deinem Bilde sind, die eine harmonische Kommunikation haben, die sich vermehren und Leben spenden und ja, die einfach insgesamt ein Bild sind auf deine Liebe, auf deine Treue, auf deine Gnade für uns. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch noch ein paar Bücher vorstellen. Einfach, dass das hier Hand und Fuß hat. Wenn ich schaffe, dann verlinke ich euch die. Vielen Dank, Schatz. Einmal von John Gray. Männer sind anders, Frauen auch. Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber einfach dieses Analysieren der Unterschiede hilft uns, miteinander ins Gespräch zu kommen, die Sprache des anderen besser zu verstehen. Dann, was dazu passt, also ein bisschen lustig auch, von Loriot, Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen. Das ist im Prinzip genau das, was ich euch hoffe auch zu verlinken mit dem Gehirn von Männern und Frauen, das lustige Video, von dem ich erzählt habe. Ein gutes Buch von Timothy und Kathy Keller, Ehe, Gottes Idee für das größte Versprechen des Lebens. Dann über Reden miteinander, Kommunikation in Beziehungen. Da gibt es viele, viele Bücher. Das Praxisbuch zur Selbsthilfe habe ich hier. Dann auch noch über Worte. Mein Gebet macht uns stark von Stormy O'Martian. Das gibt es für beide Geschlechter, also für Frauen, die für ihren Mann beten wollen oder für Männer, die für ihre Frauen beten wollen. Dann noch ein sehr aktuelles Buch, Liebe deinen Körper. Für diese Selbstannahme auch und um ein bisschen zu gucken, woher kommt diese ganze Idee mit Gender und so weiter. Ganz gutes Buch von Nancy R. Percy, Liebe deinen Körper, Sexualität, Gender und Ethik aus Sicht von Medienpolitik und Bibel. Und dann noch, das ist ein ganz frisches Buch und das passt halt so gut zu meinem Jahr, Jeden Tag ein neues Jahr von Ira Schneider, sie ist Paar-Coach oder Paartherapeutin. Amen.